Status quo ist es so, dass man Themes anlegen kann in V0. Das bedeutet, man kann bestimmte Design-Token importieren und dann sozusagen das Look and Feel von dem Unternehmen, von der Brand übernehmen. Ich meine, ich habe jetzt vor einem Jahr bei Vercel angefangen. Wenn ich allein schon da gucke, was sich da bei V0 verändert hat und bei Vercel, das ist einfach schon unglaublich, in was für einem Speed sich da gerade alles tut und ändert.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Container Hosting für eure Projekte. Wie euch bestimmt nicht entgangen ist, reden alle überall und ständig über Automatisierung und Self-Hosting. Und das klingt auch immer alles voll super, wenn es denn mal eingerichtet ist und läuft. Nur über diesen Schritt redet fast keiner, weil er meist kompliziert und anstrengend ist. Aber es gibt eine Ausnahme und das ist Mittwalds Container Hosting. Und das funktioniert so. Erster Schritt, in Mittwalds MStudio einloggen. Ganz einfach und bequem, direkt im Browser. Zweitens, 5 Minuten für die Konfiguration eures Containers aufwenden. Mehr Zeit braucht ihr nicht, denn ihr könnt die meisten Vorschläge für Entry Points und Umgebungsvariablen einfach direkt übernehmen. Dritter Schritt, euer Container läuft. Ihr seid fertig. Das war's. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald das Beste, was Container Hosting zu bieten hat. Nämlich eure Eintrittskarte ins Automatisierungswunderland. Deployt ganz einfach, was ihr wollt, wie ihr wollt. Und alles dazu findet ihr auf mittwald.de/workingdraft. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Hallo und herzlich willkommen zur Revision 706 vom Working Draft. Wir sind heute zu zweit. Ich bin's Hans, ihr habt's schon gehört. Und wir haben wieder einen Gast dabei, den Leo Reuter. Hi Leo, schön, dass du da bist.
Hallo Hans, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
It's a pleasure, wirklich. Also ich glaube, es ist jetzt so ein halbes Jahr her oder so, dass wir uns überhaupt erst kennengelernt haben. Und zwar war das auf einer Konferenz der Lead Dev in Berlin und da war deine Firma Vercel irgendwie Aussteller und wir haben uns ein Stück weit unterhalten über V0 und Vibe Coding und was macht Vercel eigentlich gerade. Und so in den letzten Wochen und Monaten haben wir hier im Podcast ja auch immer mal wieder über Vibe Coding und alles, was so da damit zusammenhängt, gesprochen. Und da dachten wir uns, hey, komm, wir setzen uns mal zusammen und gehen dann mal ein bisschen in die Tiefe und sprechen auch mal über das, was V0 beispielsweise macht. Bevor wir dazu kommen, aber vielleicht von deiner Seite einmal ein kurzes Intro. Leo, wer bist du eigentlich? Was machst du?
Ja, sehr, sehr gerne. Genau, ich bin Leo, ich bin 31 Jahre alt, wohne in Berlin und bin angestellt bei Vercel als Solution Architect. Das heißt, ich arbeite an allen möglichen Themen rund um moderne Web Applications, sehr viel mit Next.js, AI Native Development jetzt natürlich auch. Ja, würdest du sagen, man kann es zusammenfassen, ich unterstütze Unternehmen dabei, ihre Web Architektur zu modernisieren, schneller zu entwickeln mit Vercel und V0, worüber wir heute reden werden. Und vor meiner Zeit bei Vercel habe ich bei verschiedenen Unternehmen und auch Agenturen zum Teil gearbeitet als Frontend-Engineer. Also, genau.
Ja, hast vorhin erzählt, du hast auch sozusagen vermeintlicher Freelancer halt auf verschiedenen langfristigen Projekten dann ja an Architekturen gearbeitet. War das auch so der Weg, der dann dieses Solution Engineering oder halt Solution Architecture für dich auch so bereitet hat, um dann bei Vercel auch starten zu können?
Also aus technologischer Sicht auf jeden Fall, weil ich, das heißt relativ früh, ich glaube 2019, ist jetzt gar nicht so früh, das erste Mal mit Next.js gearbeitet, davor tatsächlich sogar mit Next, also erst im Vue-Ökosystem und dann zu React gewechselt. Ja, und dadurch, dass ich dann relativ viel im Bereich Next.js gemacht habe, hatte sich das dann eigentlich ganz gut ergeben und war dann einfach auch ein guter Fit, ja.
Cool, ja. Ja, so Next.js, ich denke, das ist ja allen, die zuhören, irgendwie ein Begriff, React-Basis und obendrauf gebaut. Ich glaube, anfänglich war das ja gar nicht von Vercel als Unternehmen erschaffen, sondern Vercel hat sich dann irgendwann, glaube ich, der Sache angenommen und hat gesagt so, ey, wir maintainen das jetzt so als Open-Source-Projekt, oder?
Tatsächlich ist es vom CEO von uns entwickelt. Also ist tatsächlich der Anfang von Vercel war im Endeffekt Next.js. Das heißt, die Story dahinter war, dass ich G damals nach einer Lösung gesehnt hatte, wie man bestimmte Guardrails im React-Ökosystem haben kann, einfacher so Themen wie Routing schon drin haben kann, halt wirklich ein Framework um React rum. Hat es dann gebaut und die Story zu Vercel war im Endeffekt, dass danach, nachdem man so ein Framework hatte, und wie gesagt, es gibt jetzt ja einige moderne Frontend-Frameworks, das Problem war, wie man dafür Infrastruktur bereitstellen kann, die wirklich mit großen Enterprise mithalten kann. Also ja, jeder kann sich irgendwie einen AWS-Account machen oder zu Azure gehen oder was auch immer. Aber damit man da wirklich so ein scalable Setup hat, sich um Security kümmern kann, also die Build-Infrastruktur hat, muss man halt doch irgendwie schon gefühlt studiert haben oder viele DevOps-Freunde haben. Und das ist so das, wo dann Vercel reinkam, um einfach eine Lösung zu bieten, möglichst ohne Konfiguration die gebauten Applikationen dann bereitstellen zu können.
Mhm. Ja, ich erinnere mich, dass es in dieser Zeit, als Vercel irgendwie entstanden ist, auch so diese Diskussionen gab, so hey, es gibt diese Hyperscaler, du hast immer super viel DevOps-Thematiken, die du irgendwie an den Start bringen musst und dass du aber eigentlich ja als jemand, der so mehr dem Frontend zugeneigt ist und jetzt auch mit einem Server-Side-Rendering dann arbeiten möchte und vielleicht auch mal irgendwo leichtgewichtigten Datenbankabfrage machst oder so, dass du halt irgendwie ein Environment brauchst, wo du das halt einfach easy hinpushen kannst und nicht so darauf angewiesen bist, halt diese komplette Infrastruktur als Lösung irgendwie an den Start zu bringen.
Ja, total. Also und ich glaube auch, dass das auch nach wie vor ein Thema ist. Also klar, ich glaube, da hat sich schon einiges getan in der Zeit, aber wenn man heutzutage mit größeren Unternehmen redet und da mal schaut, wie lange die jetzt brauchen, um jetzt beispielsweise ein Rollback zu fahren, weil sie irgendwie auf eine vorherige Version springen wollen, ist es zum Teil schon krass zu hören, dass da irgendwie eine 30-Minuten-Pipeline erstmal durchlaufen muss oder irgendwelche Commit-Hashes manuell irgendwo ausgetauscht werden müssen. Ja, schon interessant, ja.
Ja, ich glaube, so Netlify ist ja auch um diese Zeit entstanden. Ja. Ne? Die haben ja auch so ein ähnliches Konzept, wo halt sozusagen dieses Heavy Lifting halt weggenommen wird einfach. Also ich erinnere mich auch noch, dass als Vercel rauskam, es dann auch schnell einen Hype so in der Frontend-Szene gab. Und ich als jemand, der halt irgendwie Next.js auch schon genutzt hat, halt da auch dann drauf aufgesprungen bin, irgendwann meine eigene Webseite auch so hingezogen habe und so. Aber es funktioniert ja auch nicht nur mit Next.js, sondern du kannst ja alles Mögliche da hosten. Aber darauf wollten wir gar nicht so unbedingt hinaus heute, weil irgendwann kam ja dann auch diese Transition, dass man gesagt hat, bei Vercel, oder was heißt Transition? Ja, vielleicht kann man es mittlerweile als solche beschreiben. Kannst du ja gleich mal sagen, wie du es siehst, aber dass halt AI viel mehr in den Vordergrund gerückt ist, ne? Und irgendwie gibt's ja mittlerweile einige Tools, also was ich halt so im Kopf habe jetzt, V0 natürlich als Vibe-Coding-Tool oder mittlerweile auch viel mehr als das. Und halt auch so ein SDK, das AI-SDK, was sozusagen versucht, verschiedene Layer auf APIs von, so verstehe ich zumindest, von öffentlich available LLMs irgendwie als zu abstrahieren. Aber vielleicht kannst du es ja mal erklären, was sind eigentlich gerade diese Produkte und vor allem auch, wie ist man denn dazu gekommen, auf einmal jetzt nicht mehr nur dieses Thema Infrastruktur oder wie auch immer zu beleuchten, sondern halt mehr auch auf den AI-Train aufzujumpen.
Ist eine gute Frage. Also im Endeffekt würde ich auch nach wie vor sagen, geht es sehr viel um Infrastruktur und zwar jetzt im Agentic-Bereich. Also das heißt, wenn es vor 10 Jahren darum ging, wie hast du irgendwie am schnellsten deine Pages deployed, geht es jetzt dann vielleicht darum, wie hast du am besten, wie stellst du die beste Infrastruktur für deine Agents bereit? Kannst du eine Entwicklungsumgebung schaffen oder eine Sandbox haben, die dir ermöglicht, dass du dort untrusted Code ausführen kannst, etc. Und V0 ist auch spannend, die Geschichte. Also Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht bei Vercel. Das heißt, ich kann das ein bisschen auch aus der externen Perspektive und aus der Perspektive, die mir im Nachhinein erzählt wurde, erzählen. Also meine Perspektive, als ich das erste Mal von VZero gehört habe, da war es relativ neu. Da ging es dann darum, hey, du kannst jetzt hier, es ging diesen ganzen GPT, war es glaube ich 3.5 damals, Hype, dann bei Vercel intern wurde viel rumprobiert und da haben sie irgendwie relativ schnell irgendwie gesehen, okay, man kann ja irgendwie sogar nicht nur Sprache generieren, sondern auch Code generieren damit. Und hey, wir bauen da einfach mal Tool, was einem dabei hilft, React-Komponenten zu entwickeln. Und die erste Version von VZero, die war so, hey, du kannst dir deinen eigenen Button bauen. Also kannst jetzt irgendwie AI nutzen, um deine eigenen Komponenten zu entwickeln. Und ja, jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 2-3 Jahre später, kann man halt Full-Stack-Applikationen aus natürlicher Sprache entwickeln. Also ja, schon lange Geschichte.
Ja, auf jeden Fall, aber ich erinnere mich noch an diese Zeit. Also irgendwie hatten wir ja alle so so im Kopf damals, es wäre doch cool, wenn man es schaffen könnte, irgendwie in natürlicher Sprache etwas einzugeben. Ich will folgende Applikation und dann wird die halt gebaut und dann ist die fertig. Ne? Dream of every PO sozusagen, ja, weil der PO weiß natürlich am besten. So, und dann war es ja auf einmal so, dass man schon relativ weit war. Ne? Ich habe damals einen Artikel geschrieben auf meinem Blog, wo es halt darum ging, so, ey, wenn du diesen Step in ChatGPT machst, definierst du deine eigene Brand, dann definierst du da in mit irgendwelchen CSS-Variablen deine eigenen Komponenten und dann lässt du die in einem anderen Tool designen, weiß nicht mehr genau, was das war. Und dann als letztes sagst du halt irgendwie so, du willst das Ganze jetzt noch in Code haben und dann willst du das nicht nur in Code für Web haben, sondern willst du auch für iOS und für Android haben. So, das war noch relativ komplex. So, aber irgendwann ist ja der Weg so gewesen, dass man in Tools wie Vercel oder bei Lovable, Replit, wie auch immer, hingehen konnte und das alles auf einmal machen konnte. Ne? Du hattest die Idee, ich will jetzt ein Design Library und sowas. Was ist denn also von diesem Weg so heute eigentlich schon möglich? Man gibt irgendwie was ein, was man gerne haben möchte, keine Ahnung. Ich möchte ein Tool bauen, was halt irgendwie eine Payment-Anbindung hat, was vermarktbar ist sozusagen und was halt cool aussieht. Eigentlich kann ich das doch heute alles schon machen, oder?
Ja, also ich würde sagen, it depends, wie bei jeder Antwort. Es geht natürlich unglaublich viel schon. Also du kannst jetzt theoretisch mit einem ausgefeilten Prompt dir eine erstmal schicke Seite bauen. Du kannst Integrations reinpacken jetzt nicht nur bei VZero, bei all diesen Tools. Du kannst Datenbanken anbinden, du kannst Stripe anbinden, du kommst schon sehr, sehr, sehr weit. Aber was bei uns, und ich glaube, da kommen wir dann gleich noch so ein bisschen drauf, so vor allem uns interessiert hat mit dem neuen VZero, war es, wie kriegt man noch mehr Production Readiness? Wie ist es, wenn du schon eine bestehende Applikation hast und wie du da drin weiterarbeiten kannst? Weil dieses von null auf etwas zu kommen, glaube ich, inzwischen schon gelöst.
Ja, das hatte ich auch das Gefühl, dass halt durch das Thema Vibe-Coding, ne, halt viel in verschiedensten Tools es möglich war, halt zu sagen, okay, du gibst halt in natürlicher Sprache diese Applikation, möchtest du gerne erstellt wissen, das soll so und so und so aussehen. Dann haben halt manche Sachen noch nicht funktioniert, da musstest du ein bisschen nachbessern hier und da. Wir haben da ja auch eine eigene Sendung zugemacht. Ich habe da paar Blogartikel auch zugeschrieben, wie das so an den unterschiedlichen Stellen läuft. Aber was genau meinst du jetzt, wenn du sagst, das muss halt, also es sollte mehr production ready werden?
Mhm. Ja, also um das aufzugreifen, was ich gerade gesagt habe, ne? Also was wir vor allem jetzt im, ich würde sagen, Enterprise-Kontext, aber auch bei sehr vielen Usern so gesehen haben, ist es, dass VZero sehr viel für Rapid Prototyping verwendet wurde. Und da ist es ja auch wirklich extrem stark. Du kommst wirklich irgendwie, du kannst sehr schnell eine Idee validieren. Du kannst wirklich eine fertige Seite nutzen, um Feedback zu sammeln. Es ist halt wirklich so dieses, der PO oder aus dem Business kann halt schon ein Prototyping stattfinden. Häufig war jetzt dann aber der nächste Schritt so ein bisschen das Problem. Und zwar, okay, sagen wir die Designer oder die Product Owner oder wer auch immer, bauen eine Prototype. Jetzt hat man aber einen Output, der vielleicht gar nicht das richtige Designsystem verwendet. Sieht so ähnlich aus, aber es sind nicht die richtigen Komponenten. Oder es ist vom Tech-Stack einfach unterschiedlich. Und dann ist dieser nächste Step, dass das an Developer-Handover geht, sieht dann so aus, dass alles weggeworfen wird und neu gebaut wird. Und das ist so der Punkt, wo wir jetzt mit dem neueren Update gegenarbeiten und wo wir zeigen können, dass man jetzt auch bestehende Projekte reinladen kann. Also das heißt, wir haben jetzt einen kompletten Git-Import drin. Das heißt, du kannst bestehende Applikationen in VZero laden und da drin dann prototypen oder editieren. Und das ist natürlich jetzt mal so ein, ich würde echt sagen, Game Changer, weil man jetzt sozusagen bei diesen Vibe-Coding-Tools aus dem Prototyping und irgendwie im Slop-Bereich sich dann entfernt hin zu, hey, ein Designer kann kleinere Anpassungen direkt in dem produktiven System machen. Es wird automatisch ein VZero und Branch erstellt, also ist alles branch-driven und dann kann das Ganze reviewed werden. Also das meine ich, wenn ich sage, so mehr Production Readiness.
Mhm. Okay, ja. Das Coole bei VZero ist ja wirklich, dass du dieses What you see is what you get Empfinden halt hast. Na, auf der einen Seite halt dein Chat, mit dem du arbeitest, auf der anderen Seite den Code, den du dir angucken kannst, wo du was machen kannst. Ja. Und halt praktisch der Browser, der halt dir die Applikation anzeigt, die du jetzt gerade erzeugst. So, und was ich dann so wahrnehme, halt so im Vergleich zu einem Tool wie jetzt einem Editor, wie zum Beispiel Cursor, wo du ja auch dein Chatfenster hast, du hast halt einfach, du musst halt deine Umgebung halt selber noch an den Start bringen, dass sie halt läuft. Also, ne, ich muss halt gucken, dass alle meine Environment-Variablen deklariert sind und so weiter und so fort. Als Designer kriege ich das wahrscheinlich nicht so einfach hin. Und das hast du dann halt out of the box einfach oder funktioniert halt einfach in VZero sozusagen.
Genau, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also deswegen, wir bei Vercel sehen jetzt auch VZero nicht als Konkurrenz zu jetzt Cursor oder zu Cloud Code. So, und wir verwenden die beides sehr intensiv. Also bei uns auch. VZero ist es wirklich eher so, dass man die Möglichkeit hat, auch als non-technical Person wirklich damit zu arbeiten. Ich kenne nicht viele Designer, die sagen, sie wollen gerne im CLI mit Cloud Code arbeiten. Und aber auch einfach, ja, die Möglichkeit hat, was jetzt halt wirklich cool ist, du kannst ein bestehendes Projekt einfach im Browser editieren, ohne dass du jetzt irgendwelche Umgebungen hochfahren musst, dir um irgendwelche Environment-Variablen kümmern musst, etc., wie du es gerade schon gesagt hast. Also, genau.
Bedeutet aber auch, also ist dann die Voraussetzung eigentlich, dass man aber auch das Projekt dann bei Vercel hosten muss oder kann man auch einfach irgendwie ganz normal einfach ein Standard-Git-Repository da als Grundlage nutzen?
Du kannst ein Standard-Git-Repo importieren, aber es wird dann auch auf Vercel deployed halt, damit du deine Preview-Umgebung dazu hast.
Ja. Ja, okay, ist ja logisch. Aber das heißt, einmal muss man das Setup halt schon machen, damit man halt alle, keine Ahnung, wenn man eine Datenbankanbindung hat oder ähnliches. Ja. Heißt, einmal Setup und dann kann man aber das Tool auf jeden Fall nutzen. Und
genau, das kann halt auch irgendeine andere Person machen. Ne? Du bist ja sozusagen in deinem Team, kann eine Person einmal das Projekt anlegen, die Endvariablen hinterlegen und dann kann es halt jeder nutzen. Das ist halt der Punkt.
Ja, und dann halt, genau, Pull-Request erstellen ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich hatte das jetzt neulich auch mal gemacht in einem bestehenden Projekt zum Launch von der neuen Version und habe halt gesagt so, hey, hier möchte ich mal folgende Sachen ändern oder hier mache ich mal ein Prototyping, weil ich wollte jemandem was zeigen. Und das hat in dem Moment auch gut funktioniert. Ich habe das dann eine Woche liegen lassen und kam nach einer Woche wieder. Die Haupt-Main-Branch hat sich irgendwie verändert. Dann habe ich es aber gar nicht mehr zum Laufen bekommen, irgendwie mein Projekt. Das war dann irgendwie schade. Keine Ahnung, was da im Hintergrund kaputt gegangen war. oder in die Luft gegangen, irgendwie so. Aber das war jetzt so eine Experience, die ich kürzlich damit hatte. Also initial hat super funktioniert, Code war auch da, ich konnte auch einen Pull Request immer noch machen, aber es lief halt dann nicht mehr das Environment, keine Ahnung.
Ja, also das, ich kann ein bisschen was erzählen zu dem Umbau, der dafür nötig war, weil ich glaube, das geht auch ein bisschen darauf ein. Natürlich, als wir das Ganze released hatten, gab es noch ein paar Stabilisierungsthemen, wo wir noch dran gearbeitet haben, weil vor dem letzten Update, und das ist, würde ich auch sagen, so der größte Switch gewesen, muss man sich vorstellen, dass die Laufzeit von V0, der Preview, zwar eine Custom Next Laufzeit, die heißt bei uns Next Light, die im Browser ausgeführt wird. Bedeutet, man hatte immer noch ein Delta zwischen dem Next.js-Entwicklungsumgebung, die du lokal laufen hast, und dem, was wirklich im Browser dann ausgeführt wurde. Und der große Umbau war, dass wir jetzt wirklich komplett geswitcht sind von diesem Next Light weg hin zu Micro Virtual Machines und einer wirklich tatsächlich laufenden Entwicklungsumgebung, die in einer Sandbox-Umgebung halt läuft und dadurch halt initial vielleicht jetzt am Anfang ein, zwei Stabilisierungsthemen noch hatte. Und ich würde auch sagen, so die initiale Ladezeit ist jetzt, dauert 2 Sekunden mehr oder so, bis die Sandboxes hochgefahren sind. Aber hinten raus einfach unglaublich mehr Flexibilität bieten. Ne? Also wir reden jetzt davon, dass wir dadurch deutlich technologieoffener sind, als auch, dass wir die Möglichkeit halt haben, wirklich eine vollständige Entwicklungsumgebung zu haben und nicht so eine abgespeckte Next Light Runtime, die im Endeffekt dann dazu führen kann, dass dein deploydes Ergebnis dann irgendwie doch einen Tick anders aussieht als in Visio.
Was meinst du genau, wenn du sagst, technologieoffener? Meinst du damit, keine Ahnung, mobile Endgeräte, die man auf einmal bespielen kann, iOS, Android, oder meinst du vor allem Backend-Technologien?
Ich meine damit tatsächlich, dass man auch die Möglichkeit hat, eine Next.js-Applikation reinzuladen oder jetzt meinetwegen SvelteKit oder was auch immer man für ein Framework gerne nutzen möchte.
Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Also man hat dann halt nicht diesen Login auf. Genau. Ja, das ist auch ganz spannend, weil so ein Finding, und das wurde ja auch viel diskutiert in letzter Zeit, was ich auch hatte, als ich da, ich weiß gar nicht mehr wann es war, im Dezember oder so, einmal diese komplett verschiedenen Tools im Vibe-Coding-Bereich einmal unter die Lupe genommen habe, war halt, dass halt viele mit demselben Tech-Stack arbeiten. Ne? Viele gehen halt irgendwie auf TypeScript-based Next.js mit Tailwind so, und ja, das und ist dann halt genau. Ja. So, ne? Ja, Shell CN bei euch, aber bei anderen gab es das dann halt nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, ob die dann Type. Habt ihr auch festgestellt?
Also gibt es auch bei anderen so. Schätzchen. Ja, also im Endeffekt liegt's. Also ja, das haben wir auch festgestellt, beziehungsweise wir haben auch proaktiv ja diese Entscheidung getroffen mit V0. Und ich glaube, das war auch einer der größten Durchbrüche in der Entwicklung von V0, war halt, dass festgestellt wurde, dass wenn man Code generiert und man hat ein separates CSS-File und ein HTML-File, die durch Klassen connected sind, ist ein deutlich, es war mehr ein Heavy Lift für eine LLM, das wirklich zu verstehen. Während die Utility-Classes von Tailwind, die im Endeffekt im Markup direkt leben, ist für ein Large Language Model deutlich einfacher machen, das ganze Styling zu verstehen und auch umzusetzen. Und ich glaube auch, dass das ist im Endeffekt der Grund, warum das so der AI-Stack ist. Dazu kommt natürlich auch, das verstärkt sich natürlich selber. Ne? Ich meine, die ganzen Modelle lernen über Code, der publik gemacht ist. Jetzt ist nun mal Tailwind so das beliebteste CSS-Framework, Next.js das beliebteste Web-Framework, das React als Library, und dadurch tendieren natürlich auch die LLMs und die Evals daraufhin, in diesen Technologien besser zu werden, was einem dann auch wiederum Vorteil gibt, mit diesen Technologien zu arbeiten als Unternehmen, weil du dann wieder die AI besser nutzen kannst. Also verstärkt sich dann im Endeffekt nur noch selber.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Diskussion, dass es halt dazu führt, dass halt nur noch dieser Code geschrieben wird und das LLM dann diesen Code lernt, weil das halt die verfügbaren Ressourcen sind irgendwie so, was halt auch einen negativen Impact haben kann einfach. Ne? Aber das muss man mal sehen, glaube ich, wo sich das in den nächsten Jahren
entwickelt. Ja, das wird spannend auf jeden Fall, das zu beobachten. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich die Trainingsdaten pre-AI wertvoller sind als die Post-AI, beziehungsweise zumindest dann die Sachen, die dann in den ersten Jahren danach entstanden sind. Aber da gibt's ja auch Ranking-Mechanismen wie manch GitHub Stars oder was ist immer, was auch immer.
Vielleicht können wir da aber auch mal tiefer reindrillen. Was mich auf jeden Fall interessiert, ist, wie ist denn eigentlich die Architektur bei euch dahinter? Oder wie habt ihr sozusagen euer, ich glaube, V0 Max heißt aktuell da, also gibt es eins der Modelle, was du auswählen kannst, oder gibt es auch verschiedene, ne? Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Habt ihr mittlerweile eure eigenen Modelle dann aufgebaut, die auch eigene Trainingsdaten haben? Kannst du dazu was sagen?
Ja, gerne. Also im Endeffekt, wir haben kein Foundational Model gebaut. Ich glaube, das ist der beste Weg, um Milliarden zu versenken und dann 3 Monate danach nicht mehr aktuell zu sein. Also da, glaube ich, kann man als neuer Player nichts gewinnen. Das wird auch auf absehbare Zeit bei Anthropic, bei Google und bei OpenAI und vielleicht noch einigen chinesischen Playern landen. Unser Modell basiert also auf einem Foundational Model. Es ist aber ein Composite Model, das heißt, setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Wir haben einen kleineren Teil, also ein eigenes Modell, das ist das Autofixer Modell, was von uns auch selber trainiert und bereitgestellt wird und im Endeffekt das korrigiert, was das Foundational Model eventuell fabriziert. Dazu haben wir noch sehr viel spezielle Daten, die wir initial reingeben. Es gibt aber auch einen interessanten Blogartikel dazu. Also ich glaube, für alle Hörer, Hörerinnen, die sich dafür interessieren, Stichwort V0 Composite Model, gibt es einen ganzen Blogbeitrag zu.
Werde ich auf jeden Fall nochmal raussuchen und werden wir auch hier nochmal verlinken. Auf jeden Fall cool, diese Insight auch zu bekommen.
Ja.
Und wie funktioniert denn dann die Architektur wie ist der Ablauf des Ganzen? Also das heißt, ich habe irgendwie eine existierende Applikation, möchte an der jetzt ein neues Feature hinzufügen und sag hier, okay, hier ist meine Applikation. Und dann tippst du im Chat, hier, ich möchte gerne folgende Sachen geändert haben oder folgendes Feature hinzufügen. Mein Workflow ist da meistens es, erstmal mit irgendeinem LLM zu besprechen, wie denn so ein Feature gut aussehen könnte und wie man das dann vielleicht mal gut aufschreibt, sozusagen als User Story, wenn du so willst, ne? Und nehme das dann und paste das dann in V0 oder hab ein Markdown-File oder so. Was passiert danach?
Okay, also du meinst jetzt, wenn du dein Prompt reingegeben hast?
Genau, und drückst Enter und dann muss ja erstmal irgendwie das Modell so den ganzen Code verstehen. Und bei so einem Brownfield-Project kann das ja schon sehr, sehr komplex sein, oder?
Total. Also im Endeffekt ist das ganz, also V0 ist auch agentic aufgebaut, ne? Das heißt, das ist jetzt nicht einfach, Prompt geht rein, es findet ein Prozess statt und das Ganze geht zurück, sondern was als erstes passiert ist, dass sich V0 das ganze Projekt anguckt. Das heißt, es schaut nach, welche Technologien werden verwendet, welche Komponenten sind im Einsatz und so weiter. Es wird dann auch je nach Prompt im Internet gesucht. Das heißt, meinetwegen, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Navigation haben wie auf, ich sage jetzt ard.de, dann kann V0 auch im Web suchen, kann auch Screenshots erstellen, kann im Endeffekt sich Quellen raussuchen. Als nächstes erstellt es dann ein Designsystem, was passend ist zu dem Prompt, der eingegeben wurde. Und dann wird erst tatsächlich die Code-Generierung gefahren, wenn nicht noch automatisch der Planning-Mode anspringt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie noch sich unsicher ist oder auch sagt, das V0, dass man das noch planen möchte, dann werden dann erstmal Fragen noch gestellt. Dann ist es so, dass man erstmal noch in so einem Redefining-Prozess ist, wo man dann im Endeffekt noch genauere Informationen dem Modell gibt.
Unter welchen Umständen passiert das denn?
Zum Beispiel, wenn du, also Wir hatten früher tatsächlich einen dezidierten Planning-Mode oder ein ein Planning-Feature. Das ist jetzt im Endeffekt, wenn du auch wie Zero sagst, dass du erst planen möchtest, das Ganze. Mhm. Ja. Oder zum Teil auch, wenn du sehr abstrakte Prompts schreibst, macht es von sich aus. Bei komplexeren Themen würde ich auch immer empfehlen, auch das Initial auch VZero mitzuteilen. Ist jetzt auch unabhängig davon, bei VZero, bei Cloud Code mache ich es genauso. Also ich muss wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, Planning Mode nutzen macht einen riesen Unterschied. Also das ist schon wichtig.
Ja, ich nutze das auch bei Features viel, wenn es so, also meistens dann irgendwie ein Cursor, dass ich dann sage, ja. So, hey, ich habe jetzt ein Feature vor, wie wollen wir das denn bauen? Und dann gibt's den extra Planning Mode, den du dann halt anwerfen kannst, ne? Genau. Und dann bekommst du halt auch ein gutes Manuskript sozusagen erstmal so, was wird jetzt hier eigentlich gleich gemacht? So, und kannst dann erstmal auch redefinen sozusagen, was du halt wirklich bauen willst, weil potenziell hat man als derjenige, der da so vor dem Prompting sitzt oder der den Prompt schreibt, irgendwas vergessen. Ja, irgendwas funktioniert halt nicht. Oder du kennst halt etwas nicht innerhalb deiner App und dann halt, dass das LLM, diese AI, deinen Code besser versteht als du, darauf würde ich mich auf jeden Fall verlassen. Ja, also ich glaube, wir kriegen es halt in den allermeisten Fällen nicht hin, den Code so gut zu überblicken und da dann halt dann einfach nochmal reinzudippen und zu sagen, okay, lass mal das nochmal planen.
Ja. Ja, nutze das ja, gerne. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, halt zusätzlich Kontext zu providen durch Markdown-Files. Ich meine, jetzt sieht man ja viel diese Agents-MD oder Claude-MD. Das würde ich vor allem sagen, bei ergibt sehr viel Sinn, wenn man eigene Designsysteme integrieren möchte in VZero. Wo es natürlich schon hilft, so ein paar Guardrails beziehungsweise Regeln halt dem Modell mitteilen zu können, wie das Ganze zu verstehen ist.
Was kann ich denn eigentlich machen? Also VZero hat ja auch so einen Design Systems Mode und wo ich auch ein eigenes Theme anlegen kann und solche Sachen. Wie ist das zu verstehen? Also kann ich da irgendwie das Design System meiner Company reinladen?
Ja, also Status quo, heute, 4. März.
Wichtig zu sagen, ja.
Genau. ist es so, dass man Themes anlegen kann in VZero. Das bedeutet, man kann bestimmte Design-Token importieren und dann sozusagen das Look and Feel von einem Unternehmen, von der Brand übernehmen. Dennoch werden natürlich nicht automatisch die Custom Components verwendet. Und das ist etwas, woran wir gerade sehr intensiv arbeiten, was jetzt auch uns dieses neuen Sandboxes beziehungsweise diese VM-Lauf oder Runtime halt ermöglicht. Und da im nächsten Schritt geht es dann wirklich ein bisschen mehr darum, also das heißt, wenn du jetzt nicht mehr ChatCN hast, wo alle LLMs genau perfekt wissen, welche Komponente verwende ich wie, wie funktioniert die Composition dort. Bei den Custom Components weiß keine LLM das im Zweifel so gut. Und da geht's halt wirklich darum, dann nochmal den entsprechenden Kontext bereitzustellen, damit das Modell auch versteht, wie werden welche Komponenten eingesetzt, welche Properties haben die denn überhaupt, was sind vielleicht No-Gos, welche Komponenten sollten nicht miteinander verwendet werden. Mhm. All diese ganzen Designregeln.
Das heißt, das ist auch so einer der nächsten größeren Schritte, die dann kommen in VZero. Ja.
Genau, ja. Also das ist auch was, glaube ich, sehr viele auch total interessiert. Also vor allem im Unternehmenskontext, ne, dass man halt die Möglichkeit hat, auch bestehende Komponenten zu verwenden und halt diesen typischen AI-Look zu vermeiden.
Ja, ich glaube, also wenn ich mal so zurückdenke an die Zeit, wo ich in verschiedenen auch größeren Companies irgendwie am Start war, da war das halt auch ganz oft, es gibt hier irgendwie diese Marketing-Website und die soll halt eigentlich auch das Designsystem der Company nutzen, aber wenn sie das halt tut, dann muss man irgendwie ein Projekt mit 50.000 sponsern und wenn es halt, also es ist eigentlich nur eine Landingpage oder so und wenn es halt irgendwie gemacht wird oder man die Komponenten selbst nutzt, dann sind es halt irgendwie 20.000, die du investieren musst oder so. Und dem würde man ja ein Stück weit auf jeden Fall entgegentreten. Ne? Also Ja, man bekommt halt auch eine viel höhere Produktivität dadurch einfach. Ich glaube, da sind wir eh schon, dass wir halt eine bei sowas halt in einem Team halt eine viel höhere Produktivität durch egal welches dieser Tools ja, gewährleisten können. Ne? Aber gerade dann halt auch zu sagen, okay, mein Designsystem liegt zugrunde, ich hole hier meine Agency rein, die baut mir die Landingpage, ich gebe den Access zu meinem Vercel beziehungsweise zu meinem V0-Account und los geht's.
Ja. Genau, ja. Also ich glaube, dass das noch so ein fehlendes Puzzleteil ist, was nochmal einen großen Shift bewegen wird. Einfach diese bestehenden Komponenten wiederverwenden, Verständnis dafür zu haben, wie werden die verwendet, was muss genau beachtet werden, wenn die verwendet werden.
Ja. Ich war mal bei Rewe Digitale, da hatten wir auch so überlegt, wie kriegen wir es denn hin in ganz vielen, also das war halt ein Micro-Frontend-basierter Approach bei denen. Wie kriegen wir es dahin, ein Designsystem über alle Teams auszurollen? Es gab im Design zwar ein Designsystem in Figma, aber halt nicht in Code, ja. Okay. Und es war halt auch so, dass du halt in jedem Micro-Frontend halt auch einen anderen Tech-Stack am Start hattest. Ja, manche waren damals mit Stylus unterwegs, andere haben irgendwie CSS-Modules geschrieben oder so. Und jetzt denke ich mir halt, wenn du halt heutzutage halt die Möglichkeit hast zu sagen an der Stelle, okay, ich habe jetzt hier, ich erstelle mir halt aus meinen Design-Tokens mein Design-System und jetzt verwende ich das mal in den verschiedenen Codebases und sage den Teams, hey, verwendet mal hier ein zugrunde liegendes Design-System und versucht das mal mit der AI innerhalb eures Projekts zu implementieren, ja, kommt man ja schon mal viel, viel weiter, als wenn man das halt alles manuell dann auf dieses Level heben muss. Also das ist definitiv, glaube ich, ein Riesenfortschritt, den man halt so jetzt im Moment noch gar nicht einfach heben kann. Also man kann halt nicht jetzt einfach sagen, so hier sind die Design-Tokens und ja doch, vielleicht schon, mach das jetzt in mein Projekt. Aber dann hast du die halt noch nicht upgedatet. Also wenn die sich verändern, dann musst du es halt wieder shiften.
Also ich glaube schon, die Pattern Libraries, die Komponenten Libraries, das gibt's ja auch bei vielen Unternehmen schon. Die haben ja Storybook, etc. Rumliegen.
Ja, definitiv.
Und, genau. Und da ist es halt so, dass wir das halt viel gehört haben. Die finden es dann halt sehr schwierig, dass sie, wenn sie jetzt irgendwie für Prototyping die experimentieren wollen, dann nicht ihre Komponenten haben. Also ist auch ein bisschen die Frage, braucht man die jetzt bei so einem Rapid Prototyping Early wirklich? Aber je weiter man dann halt doch im Prozess ist, desto besser ist es dann ja schon, wenn man doch im Endeffekt dieselben Guardrails und Komponenten hat, die dann auch im Finalprodukt verwendet werden.
Ja, aber auch im Rapid Prototyping denke ich mir, also sagen wir mal, du willst ein Feature pitchen und willst das einmal zeigen, wie das aussehen kann. Also das hatte ich zum Beispiel genau diesen Case, was ich vorhin erzählt habe. Dann willst du ja, dass das genau so aussieht, dass das in deinem Design funktioniert und nicht irgendwie, ne?
Ja, genau. Also klar, also wenn es jetzt wirklich, wir reden jetzt davon, ne, was halt Tools wie V0 ermöglichen, ist halt, dass du Prototyping in jeder Phase der Entwicklung machen kannst. Und wenn du statt einem Wireframe jetzt schon einen Prototype hast, muss er vielleicht nicht immer die Komponenten schon drin haben. Natürlich wäre es cooler. Aber ich würde trotzdem behaupten, je weiter man halt kommt, desto wichtiger ist es. Weil wenn es dann irgendwie für einen UI-Prototype ist, definitiv, weil man die Komponenten drin haben. Für irgendwie, um die UX irgendwie initial vielleicht die eine Checkout-Strecke zu testen, müssen es genau dieselben Formularfelder sein?
Weiß ich genau nicht. Genau dieselben vielleicht nicht, aber sie sollten im Look and Feel passen, ja? Also ist mir auch egal, ob da jetzt genau das die gleiche Komponente, der gleiche Code oder ob da irgendwas genau, ja, so ähnlich aussieht. Also was ja auch ganz gut funktioniert, was ich auch häufig schon mache, ist irgendwie ein Screenshot und dann baller ich den rein und mach's mal genau so, aber ändere die Farben noch auf dies und das, ja, und das funktioniert ja auch ganz gut. Ja, aber je mehr das halt in diese Richtung geht und ich glaube, es wird halt immer wichtiger, Features halt gut zu verkaufen, weil wir jetzt in eine Zeit kommen werden, wo wir Features viel schneller shippen können und das ist halt auch etwas, was mich zum Beispiel da so, jetzt bin ich so ein bisschen so, fühlt sich an wie Werbung fast schon, aber mich hat es halt so richtig umgehauen, als wir damals, und das war vor einem halben Jahr, da war das noch nicht Standard, drüber gesprochen haben, dass du gesagt hast, so ey, ich wusste zum Beispiel Superbase, kein Problem, ja, irgendeine Datenbank-Connection, das funktioniert einfach super in V0. Aber du sagst dann, ja, aber wir haben ja auch Stripe-Integration. Und das war für mich halt so, Alter, wie gut ist das? Mittlerweile können das viele Tools, ja, das ist halt, die, ich weiß nicht, wie es damals war, aber das hatte ich noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Du kriegst es halt super easy hin, du musst nicht mal dich darum kümmern, auf der Stripe-Webseite dir irgendwie einen Account zu klicken oder naja, sonst was, so weil du das halt über den Marketplace halt connected hast. Und das fand ich halt so krass, ne? Was daraus aber ja auch entstanden ist, und das habe ich auch viel gesehen, sind halt irgendwelche Tools, die halt einfach am Markt sind, wo halt Dinge verkauft werden, die halt irgendwie aus einem AI-Tool entstanden sind, ne? Und man bekommt auch jetzt nicht bei V0, da sehe ich diese Werbung nicht, keine Ahnung, vielleicht, weil ich schon gekauft habe oder so, oder aber bei anderen Konkurrenten, sage ich jetzt einfach mal, ist es ja schon so, dass die ganz viel auch da im Bereich Marketing machen und sagen, okay, du hast eine Idee, bau dein Tool und verkaufst, ja, und du auf einmal machst du so nebenher noch ein bisschen Einkommen oder so. Seht ihr das bei V0 auch viel, dass solche Tools an den Start kommen?
Also,
wie bewertet ihr das?
natürlich bemerkt man das. Ich würde sagen, das ist auch nur, also ich glaube nicht, dass man jetzt davor so Angst haben muss, weil die Sachen, die lieblos hingepromptet wurden, sagen wir es so, werden in der Regel auch keine Traction kriegen. Also weder bei Google noch bei Social Media noch sonst irgendwo. Ich glaube, es gibt jetzt zu jedem Thema noch 1 Million Mal mehr Webseiten, als es die vor einem Jahr noch gab. Und deswegen, also ja, es entsteht bestimmt viel Slop dadurch. Ist es automatisch ein Problem, dass jetzt irgendwie dadurch Leute ein bisschen rumprobieren können? Glaube ich jetzt erstmal nicht. Also glaube jetzt einfach nicht, dass jetzt damit irgendwie junger, weiß ich nicht, Student, der irgendwie 2 Stunden irgendwo reinsteckt, eine Website dadurch jetzt reich wird. Glaube ich halt auch nicht. So.
Ja, also was ich so ein Stück weit als so jemand, der halt Programmierung mag, ne, und der sich da irgendwie auch mal in seinem Leben drauf spezialisiert hat, was ich halt sehe, ist, neulich kam ein Bekannter zu mir, der hat eine gute Idee, ja, der wollte was vermarkten und er dachte, okay, hey, durch die Analyse von bestimmten Daten, die er halt sozusagen als Autorität sozusagen hat, also er hat halt einen bestimmten Datenpool, die halt originär sind, kann er doch sagen, hey, Maschine, bau mir mal eine Webseite, die diese Daten nutzt und wenn ein neuer ähnlicher Fall gelagert reinkommt, dann bewerte das doch mal als AI mit allem, was du so weißt und nimm das als deine trainierten Daten sozusagen und baue halt und gib dann dem Kunden halt da eine Auskunft zu, das möchte ich gern vermarkten und halt das so ein Stück weit als sein eigenes Tool sozusagen präsentieren. Mega cool, gute Idee, ja. Und wenn das genauso funktioniert und wenn du dann sagen kannst, okay, ich habe das hier gebaut, ich habe halt irgendwie eine AI, die halt meine Datenbasis, die ich habe, sozusagen als das Fundament nimmt, sozusagen, um dann Empfehlungen für andere Leute zu nutzen. Mega gute Idee. Er hat mir dann einen Code gegeben von einem der bekannten Tools in diesem Bereich und hat gesagt so, ey, guck mal, ich habe das so da reingepromptet und ich verstehe jetzt nicht so viel davon, weiß auch nicht, welches LLM war jetzt ein neuer Begriff für ihn, als wir gesprochen hatten, welche AI der da nutzt oder so. Aber so habe ich dem Tool das gesagt und das Tool sagt auch immer, ja, genau so habe ich es gemacht. Dann habe ich in den Code reingeguckt, das war 3.500 Zeilen Python-Code irgendwie. So alles prozedural nacheinander abgehandelt und halt überhaupt kein AI. Das einzige AI war irgendein Summary aus dem, was da halt irgendwie vorab oder mit dem Namen, der halt irgendwie angepasst wurde oder irgendwie so ein paar Kleinigkeiten. So, und das finde ich halt gefährlich. Das ist halt, die Person dachte, ey, sie hat da voll das coole Tool. Sie vermarktet das als, ey, ich habe hier voll das coole Tool. Wenn ich da reinguck in den Code, sehe ich 3 Ifs nacheinander oder 5. Wenn Fall A dann so, wenn Fall B dann so. Und da ist halt gar nichts cool dran. Ja. Das ist halt überhaupt nicht das Versprechen, was die App so gibt, meiner Meinung nach. Weißt du, was ich meine?
Ja, kann ich voll verstehen. Und ich denke auch, denn, also gerade deswegen ist es auch nicht so, dass es nicht mehr wichtig ist, programmieren zu lernen. Also das wird weiter so bleiben. Ich suche gerade einen Vergleich. Also ich meine, vor 100 Jahren konnten nur ausgewählte Leute waren Fotografen und konnten irgendwie fotografieren und die haben sich sehr viel Zeit da reingesteckt, dann irgendwie da sich genau zu schauen, irgendwie, was ist mit der Blende, was ist mit der Belichtungszeit, und es war ein richtiges Handwerk. Heute hat jeder in seiner Handykamera die Möglichkeit, irgendwie Fotos zu machen. Ist man automatisch ein Fotograf, nur weil man irgendwie mit dem Handy Fotos machen kann? Nee, ist man nicht. Ist es trotzdem positiv, dass man das irgendwie bauen kann oder dass man überhaupt jetzt Fotos machen kann? Jeder, ja, ist es. Und ich glaube, so ist es auch. Also man wird nicht automatisch Softwareentwickler, nur weil man Vibe coden kann. Mhm. Das ist halt im Endeffekt der Punkt.
Ich frage mich halt, ob das halt irgendwie ja sich verändern wird, ne? Dass halt so das Thema Halluzinieren, das haben wir ja schon gesehen, dass halt das total viel weniger geworden ist, ne, dass die Modelle viel, viel besser werden, dass wenn du dir deine Prompts richtig schreibst, dem Modell auch sagst, hör auf, Sachen zu erfinden, dass es halt dann besser wird, ne, aber dieses Erschaffen von, hey, hier ist deine Idee, jetzt habe ich sie dir so gebaut, wie du gesagt hast, ja, aber es ist gar nicht so.
Naja, gut, aber dann, das wenn, ist halt du, wenn, ein Riesenproblem, dich, wenn du dich ich. Mit der Domäne auskennst, also, weil du wirklich ein Problem lösen willst, dann solltest du dich mit dem Thema, mit der Topic dahinter ja auskennen. Und dann sollte einem auch, wenn man nur Slop generiert hat, eigentlich auch relativ schnell auffallen, dass da nichts Handfestes dahinter liegt. Also ich kenne jetzt natürlich die Person, ich kenne das Beispiel nicht, aber klingt für mich jetzt ein bisschen nach so, ja, ich hatte ein bisschen Spaß hier, das sieht irgendwie, ist ganz cool, aber scheinbar hat sich die Person ja gar nicht so tief wirklich damit auseinandergesetzt mit der eigentlichen Thematik dahinter liegend, weil dann wäre das ja bei den Ergebnissen schon irgendwann aufgefallen.
Ja, kann natürlich auch sein. Ja, stimmt. Das muss man halt sozusagen dann unterstellen, dass die Leute dann halt auf jeden Fall. Und wahrscheinlich trifft dann das dieser Punkt, und das fand ich eigentlich ganz gut, was du jetzt zum Anfang dieser Diskussion gesagt hast, nämlich dieses, das trifft dazu, dass halt diese Tools dann eher auch keine Traction bekommen werden, weil halt die Ergebnisse nicht gut sind, ja, weil halt irgendwie es lieblos gemacht ist oder ähnliches. Verstehe.
Also wie gesagt, es ist genauso mit sämtlichem Content im Internet. Irgendwie nicht jeder Blog wird gelesen, nur weil der irgendwie, also nicht jeder Tumblr-Blog vor 10 Jahren oder sowas wird gelesen, nur weil denn jeder dann die Möglichkeit hatte, einen Blog rauszuhauen. Und genauso ist es jetzt mit Software. Also nicht alles wird genutzt, nur weil es jetzt jeder bauen kann. Im Endeffekt ist es trotzdem schon so als Demokratisierung davon zu sehen, jeder kann jetzt erstmal was erstellen und kann auch coole Sachen bauen und kann auch Ideen visualisieren, prototypen, whatsoever.
Ja. Wenn wir nochmal zu V0 zurückkommen, hast du ja vorhin schon gesagt, dass es jetzt diesen Design Systems Mode, nenne ich es jetzt mal, in Zukunft nochmal geben wird, dass man da nochmal mehr dran arbeiten wird, dass ihr das irgendwann released. Gibt es noch so andere Milestones, die jetzt in naher Zukunft um die Ecke biegen, die relevant sind sozusagen, und darüber hinaus auch, wohin geht die Reise, ne? So generell gesprochen für die Tools. Was ist die Vision?
Ja. Also was so in nächster Zeit noch relevanter werden wird, ist das ganze Thema Skills. Ich weiß nicht, wie tief du da drin bist.
So wie ich das verstehe, geht es ja darum, sozusagen Dinge, die halt immer mal wieder auftreten, irgendwie halt zu verallgemeinern sozusagen, zu sagen, okay, guck mal, hier brauche ich jetzt ganz easy gesprochen irgendwie einen Test. Und da sieht mein Prompt immer so aus und ich spreche immer folgendes MCP an, um mir irgendwelche relevanten Daten abzuholen oder sowas. Und das fasst doch ein Skill zusammen, oder?
Ja, ein Skill braucht gar nicht MCP, sondern ein Skill ist im Endeffekt ein Markdown-File. Ich glaube, so, um das mit so einer Real-World-Analogie zu vergleichen, ist gibt's auch ganz viele Memes dazu, ist im Endeffekt Neo in Matrix, wenn er irgendwie an das Gerät angeschlossen ist und er kriegt dann irgendwie per Kassette irgendwie einen neuen Skill installiert und dann kann er I know Kung Fu. So, und im Endeffekt ist das ein lustiges Meme, weil es halt irgendwie im Endeffekt schon dazu passt. Es geht bei Skills darum, dass man im Endeffekt wiederverwendbares Wissen teilen kann und in dem Agenten der Wahl verwenden kann. Wir haben vor, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt schon wieder 2 Monate her ist, es geht alles so schnell, skills.sh released. Das ist so eine große Übersichtsseite über Skills. Naja. Wer kann Skills veröffentlichen? Es läuft über NPX. Zum Beispiel einer unserer beliebtesten Skills ist React Best Practices Skill. Wo wir einfach viel gesehen haben, was AIs aktuell noch falsch machen, was LLMs noch falsch machen, was man nutzen kann. Und der Clou an den Skills ist, dass sie nicht das Kontext-Window komplett einnehmen direkt, sondern sie haben eine kleine Metadaten am Head und dort steht im Endeffekt eine Description drin, was sie tun. Und so kann der Agent selber bestimmen, zu welchem Zeitpunkt er welchen Skill verwenden möchte. Und wenn ich jetzt also bei Claude Code, Cursor, was auch immer, Refactoring von meinem React-Projekt machen möchte und Best Practices verwenden möchte, dann kann ich diesen Skill nutzen. Und da muss ich gar nicht auch direkt diesen Skill callen. Ich kann den installieren und sagen, hey, bitte überprüfe meinen React-Code. Dann wird automatisch dieser Skill aufgerufen. Dieser Skill bringt den nötigen Kontext rein, um der LLM noch besseres Wissen zu vermitteln in dem Bereich. Und das kann dann angewendet werden. Und die Möglichkeiten davon sind natürlich sehr groß. Also natürlich auch zu Domänen, unternehmensspezifischen Skills, die dann verwendet werden können, als auch zu allen möglichen Technologien. So, und das ist auch ein Thema. Wie gesagt, diese Skills-Übersichtsseite, das Leaderboard ist von Vercel. Es gibt aber jetzt unglaublich viele auch Drittunternehmen, die da contributen. Anthropic hat zum Beispiel Skills veröffentlicht, Microsoft hat Skills veröffentlicht. Das ist auch ein Thema, was in VZero noch relevanter wird, um da noch einen Ausblick zu machen. Und die zweite Frage ging es ja so ein bisschen um die, das bigger picture, wohin geht die Reise? Ich glaube, dass wir das jetzt mit dem letzten Release schon so eine Marschrichtung vorgegeben haben. Also es geht mehr weg von dem nur von null zu etwas und deutlich mehr hin zu in bestehenden Applikationen arbeiten, wirklich non-technical people zu enablen, in größeren Codebases auch mit Tools wie VZero zu arbeiten. Und long-term ist es, glaube ich, unmöglich zu sagen. Also ich komme nochmal darauf zurück, wie es mit VZero angefangen hat. Also man konnte einen React-Button bauen. Hätte da irgendwie jemand gesagt, hey, in irgendwie 2 Jahren baust du dir da deine Fullstack-Applikation, hast deine Datenbank angebunden, kannst mit einem Klick Stripe fertig machen und dein Designsystem verwenden. Weiß ich nicht, ob man das
wahrscheinlich hätte man gedacht, das dauert alles viel länger, ne?
Ja, genau. Und genauso ist es auch, ich meine, ich habe jetzt vor einem Jahr bei Vercel angefangen. Wenn ich allein schon da gucke, was sich da bei VZero verändert hat und bei Vercel, das ist einfach schon unglaublich, in was für einem Speed sich da gerade alles tut und ändert.
Ja, also, ich finde, das ist auch so schwierig abzuschätzen, wo man halt hinkommt, in welcher Zeit, weil gerade halt die letzten paar Jahre uns gezeigt haben, dass sich alles viel, viel schneller dreht. Ne? Also wie schnell bist du eigentlich aus dem Game, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich habe irgendwann vor einem halben Jahr angefangen mit einem GPT Model 4.0 und das war halt der Hot Shit, ja. Und wenn du heute 4.0 verwendest, dann bist du so, was ist denn mit dir los? Das kann doch nicht sein, ja. Also du bist irgendwie, hast du irgendwie geschlafen oder was ist los, ja? Also das ist einfach Quatsch, das heutzutage zu verwenden. Ich glaube jetzt gerade 5.4 aktuell. So, und was ist in einem Monat wieder los? Ja, und wenn du halt dann noch siehst, wie die unterschiedlichen Firmen halt ständig was Neues releasen, als ich neulich diesen Nachfolgeartikel geschrieben hatte zu den verschiedenen LLMs, halt, da war halt dann irgendwie hier 5.1 von GPT, dann halt Gemini 3 Pro, was halt auf den Markt kam, Claude Code, was am Start oder Sonnet oder wie auch immer, 4.5, was halt am Start war. So. Jetzt, wir haben nicht über das Vercel-Produkt API Gateway gesprochen, was ja auch definitiv ein spannendes Produkt ist, finde ich persönlich, gerade wenn es so um dieses schnelle Iterieren neuer Modelle, andere Modelle ist, so, ne, wo du da halt auch viel machen kannst. Aber ich finde das halt so krass einfach, wie schnell es halt einfach geht, dass auch neue Sachen rauskommen, auch bei euren Tools, ne? Wie stellt ihr das denn sicher? Also wie kriegt ihr das denn hin? Wie kann es sein, dass ihr dauernd so viele neue Sachen launcht? So, wie macht ihr das?
Ja, also erstmal, also ich gebe dir komplett recht und als so Teil von meinem Job muss ich auch so einen Überblick haben über alles, was so Vercel macht. Und ich kann ganz ehrlich sagen, das fällt einem, selbst wenn man sich Vollzeit damit beschäftigt, schwer, da auf dem neuesten Stand zu bleiben, weil es einfach unglaublich viel jetzt einfach geschippt wird. Und ich glaube, diese Herausforderung hat im Endeffekt jeder gerade, der irgendwie den Anspruch hat, ich möchte irgendwie Bescheid wissen, was aktuell abgeht. Bei Vercel ist es, denke ich, vor allem so der Punkt, es werden einem sehr wenige Hürden in den Weg gelegt. Man kann sehr schnell Dinge austesten, man kann sehr schnelle Dinge releasen und schaut dann, wenn sie einen Mehrwert bringen, dann kann man darauf weiter aufbauen und kann man das weiter supporten. Wir haben ein Format, das haben wir jeden Freitag, das heißt Demo Days. Und das ist eine Stunde lang und da kann im Endeffekt jeder, also vom irgendwie Praktikanten bis hin zum CTO Malte, der war ja bei euch auch schon mal zu Gast, kann was vorstellen, was sie gebaut hat. Und darauf aufgehend wird dann manchmal gesagt, ey cool, wann releasest du das? Wann kommt das auch wirklich raus? Oder manche Dinge bilden den Grundstein für was anderes. Und das gehört, glaube ich, einfach schon sehr stark zur Unternehmenskultur von Vercel dazu. Ja, und ich meine, das ist, weiß ich nicht, zu 100%, aber Gerüchten zufolge ist VZero tatsächlich bei diesen Demo-Days entstanden auch. Also, dass einfach jemand vorgestellt hat, hey, guck mal, ich kann GPT 3 oder 3.5 verwenden, um React-Komponenten zu bauen.
Ja, das ist ja, finde ich spannend sowas, weil das gibt ja auch total häufig eine Inspiration. Ich weiß nicht, ich war irgendwann mal auch bei Zipgate, also dieser ganze Thema rund um Agile Development oder so richtig groß war. Und bei denen war halt ein so ein Ritual, dass halt die komplette Company irgendwie Ideen pitchen konnte, einmal im Monat, nagel mich nicht fest, wie oft das war, so, ne? Und dann halt die gebrainstormt wurden und dann wurde am Ende entschieden, gehen wir die Idee weiter oder nicht. Und die hatten so ein Riesenboard dazu. Ich weiß leider den Namen von diesem Board dann nicht mehr so, wie die das genannt hatten, aber halt so Ideation halt so auf einem viel demokratischeren Niveau sozusagen. Und ich glaube, das hat halt dazu geführt, dass halt total coole Ideen halt dabei rausgekommen sind, wenn du halt so diese Schwarmintelligenz halt an einer kurzen Stelle nutzt. Und genauso habe ich halt Demos auch in unterschiedlichsten Companies halt auch immer wahrgenommen, so wie du das gerade geschildert hast. Ne? Da sagt halt jemand so, ey, ich kann übrigens mit GPT halt auch einen React-Button. Und dann kommt jemand anders, ach cool, können wir das nicht in ein Tool bauen, damit das jemand so, und auf einmal ist halt dieses Tool da.
Genau,
ja. Und Leute denken, ach, da gibt's ja auch sogar eine Upside für unsere Kunden oder so.
Ja, genau. Also das ist ein cooles Format, was ich auch eigentlich wirklich empfehlen kann, überall einzuführen, weil es einfach unglaublich viel Innovation halt fördert. Und vielleicht auch nochmal das so als bisschen als Punkt. Ich meine, es ist jetzt ein Software-Frontend-Entwicklungs-Podcast. Wir haben jetzt die ganze Zeit da über AI geredet und ich glaube, viele haben auch immer ein bisschen Angst dahinter. Irgendwie braucht es in der Zukunft noch Software-Entwickler und wie geht's da weiter? Also da kann ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus der Vercel-Perspektive erzählen. Also wir haben regelmäßig Praktikanten, Interns, die so cracked sind, die so gut sind, die solche krassen Sachen bauen. Und stellen da in dem Bereich auch immer noch definitiv ein. Und ich glaube tatsächlich nicht, was man auch sehr viel hört, so dass die Junior-Devs jetzt irgendwie komplett aussterben. Ich glaube auch eher, dass es wichtig ist, dass man sich mit diesen ganzen neuen Themen auseinandersetzt. Also ich glaube, es ist tatsächlich eher für den Mid-Level oder Senior im Endeffekt problematischer werden kann, wenn er sagt, ey, das interessiert mich alles nicht, bleib mir weg mit AI, ich werde für immer so weiterarbeiten, wie ich es bisher gemacht habe. Ich glaube, das ist eher so ein problematischer Pfad, während ich glaube, wenn man eine gewisse Offenheit mitbringt und gewisse Veränderungsbereitschaft hat, dann glaube ich, sind das gute Zeiten.
Stimme ich dir total zu, ne? Und die History zeigt, dass das halt genauso ist. Früher gab's halt CSS-Cracks, die halt jeden Hack kannten, um irgendeinen Browser anzusprechen. Das ist halt kein relevantes Thema mehr heutzutage oder sehr, sehr nischig, ja. Und auf der anderen Seite, wer schreibt heute noch Vanilla-JS-Code irgendwie für den Browser? So, das war mal irgendwann ein super wichtiges Thema, aber heute halt nicht mehr. Und ich glaube, dass man muss halt immer so weitergehen, ne? Wir haben irgendwann mal eine Zeit gehabt, da hat man nicht mit Designsystemen gedacht. Wir hatten mal eine Zeit, da hatte man keine Tests so. Und wenn du dich halt nicht irgendwie da reingedacht hast, dann bist du halt hängen geblieben. Genau, vielleicht das so als Ausguck. Ich fände es total spannend, in ein paar Jahren mal wieder drauf zu gucken oder demnächst, wenn mal wieder ein großer Release ansteht bei V0, wir wissen ja nicht, wie schnell es geht, mal raufzuschauen, was geht da eigentlich. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Übrigens habe ich mal nachgeschaut, der Malte Ubel, damals noch bei Google, war vor ziemlich genau 10 Jahren Ende Januar hier im Podcast zu Gast. Ich habe ihn dann irgendwann durch meine Arbeit bei ProSieben Sat.1, die ja auch großer Cell-Kunde sind, nochmal irgendwie in einem Meeting getroffen. Genau, aber es ist total spannend, auch da zu sehen, wie so die Wege so laufen. Ne? Also ja, ich glaube auch einige unserem Podcast hatten ja auch so im Rahmen der JSConf oder zumindest so aus dem Dunstkreis des Podcasts JSConf EU auch mal mit ihm zu tun und so. Das ist schon auch total spannend, ne, wenn man sich überlegt, was mittlerweile halt mit dieser Firma Vercel auch so passiert ist und wo die ist, dann wiederum.
Ja, halt, da könnte man noch eine eigene Folge machen, nur zu den ganzen auch Open-Source-Leuten, die da inzwischen sind, was auch super cool
ist. Ja, genau, vielleicht macht man das auch tatsächlich mal, über die Open-Source-Projekte reden. Open-Source in Zeiten von AI, auch spannendes Thema vielleicht,
ja.
Ich würde sagen, aber für heute machen wir erstmal einen Deckel drauf. Leo, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einblicke. War mega spannend. Mich interessiert das Thema total und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wenn jetzt jemand sagt, hey da, ich habe noch eine Frage offen oder ich möchte irgendwie V0 mal ausprobieren und müsste den Leo aber vorher mal was fragen, wie kontaktiert man dich denn am besten?
Ganz, ganz klassisch einfach entweder per E-Mail, mail@leo-reuter.de oder per LinkedIn, da kann man mich finden auch unter Leo Reuter.
Perfekt, ja. Wir verlinken das auch auf jeden Fall nochmal und genau, wenn es Fragen gibt, meldet euch ansonsten aber auch gerne bei uns und wir versuchen das auch im Podcast aufzugreifen. Nochmal danke, dass du dabei warst.
Vielen Dank auch von meiner Seite, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön, das freut mich auf jeden Fall. Ich wollte noch einmal durchsagen, 4.3. ist das Aufnahmedatum, ne? Da hat man vorher gesagt. Ich glaube, wir haben es zwischendrin mal gesagt, aber nicht, dass das vergessen wird. Genau. Und auch an diejenigen von euch, die jetzt zugehört haben, vielen Dank dafür. In der nächsten Sendung geht's dann um. Jetzt habe ich es natürlich nicht parat. Area Glücksrad. Es geht mal wieder um ein paar Accessibility Guidelines, ein spezielles Glücksrad in dem Bereich. Und genau, bis dahin sagen wir erstmal Dank fürs Zuhören und ciao.
Ciao.
Ciao, Leo.